Ein freundliches Hallo an diesem 29. Juli und herzlich willkommen zum PTA heute Podcast. Ich bin wieder da und gesund und freue mich, mit euch in die neue Woche zu starten. Und wir haben heute wieder spannende Themen. Wir sprechen natürlich nochmal über Feinheiten im neuen Tarifvertrag bezüglich der Arbeitszeit. Wir reden über Engpässe bei Doxycyclin und Azithromycin, über fehlerhafte Metamizol-Tropfen und über die Frage, ob Mundspülungen Krebs verursachen. Also alles Themen, mit denen man dieser Woche konfrontiert werden könnte in der Apotheke. Mein Name ist Benedikt Richter und als ich das Thema Mundspülungen gelesen habe, da dachte ich sofort, oh Gott, da werden wieder ganz viele Leute in die Apotheke kommen und uns fragen, welche Mundspülung wirklich sicher ist. Schauen wir uns mal an, was dahinter steckt. Laut einer neuen Studie können alkoholhaltige Mundspülungen Erkrankungen im Mund- und Rachenraum begünstigen. WissenschaftlerInnen der belgischen Universität Antwerpen haben untersucht, wie sich die tägliche Anwendung einer alkoholhaltigen Mundspülung auf das Mikrobiom im Mund- und Rachenraum auswirkt. Mikrobiom kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Darm, aber auch unsere Haut und unser Mund haben ein Mikrobiom, also Bakterien, die den Körper vor schädlichen Erregern schützen sollen. Bei dieser Untersuchung, die ich gerade erwähnt habe, ging es eigentlich um sexuelle Gesundheit. Die war nämlich Teil der sogenannten Pre-Go-Studie. Dabei wird der Einfluss antibakterieller Mundspülungen zur Vorbeugung sexuell übertragbarer Infektionen bei Männern, die Sex mit Männern haben, untersucht. Über 3 Monate hinweg haben die teilnehmenden Männer mit dem alkoholhaltigen Präparat Listerine Cool Mint den Mund gespült. Die Mundspülung enthält Alkohol und wird zur Bekämpfung von Bakterien und für frischen Atem beworben. Und mir fällt gerade ein, dass ich die in meinem Schrank auf Arbeit auch stehen habe, falls ich irgendwie was mit Zwiebeln zum Mittagessen hatte. Also schauen wir mal, ob ich die jetzt wegwerfen sollte. Zu Beginn und nach der 3-monatigen Anwendung wurden jeweils Abstriche aus dem Mund- und Rachenraum entnommen und auf unterschiedliche Bakterien hin untersucht. Und ich würde jetzt vermuten, es müssten ja eigentlich weniger Bakterien sein. Aber tatsächlich kamen 2 Bakterienarten jetzt besonders häufig vor. Fusobacterium nucleatum und Streptococcus anginosus. Die klingen gefährlich, oder? Beide Bakterienarten kommen natürlich im Mund- und Rachenraum vor, sind sie jedoch in großer Anzahl vorhanden, dann können sie Karies und Parodontitis auslösen. Außerdem können sie das Risiko für Speiseröhren- und Magenkrebs erhöhen. Fusobacterium nucleatum wurde auch schon im menschlichen Körper in Mammakarzinom und Darmkrebszellen nachgewiesen und scheint dort das Tumorwachstum zu fördern. Der genaue Einfluss des Bakteriums auf seine Aktivität im Tumorgewebe ist aber noch unklar. Die durchgeführte Untersuchung hat bisher nur den Einfluss alkoholhaltiger Mundspülungen auf das Mikrobiom im Mund nachgewiesen. Ein erhöhtes Krebsrisiko kann daraus nicht abgeleitet werden. Denn die Ergebnisse bedeuten nicht, dass durch die gefundenen Bakterien tatsächlich eine Krebserkrankung ausgelöst wird. Ist logisch. Aber die Studie liefert durchaus Hinweise darauf, dass Mundwässer mit Alkohol Krankheiten begünstigen können. Der genaue Einfluss muss aber in weiteren Untersuchungen noch geklärt werden. Dazu ist zunächst auch eine größere Teilnehmerzahl nötig, denn bei der durchgeführten Studie, die ich jetzt erwähnt habe, nahmen lediglich 59 Männer teil. Also, erstmal kein Grund, meine Mundspüllösung wegzuwerfen, aber vielleicht ein Wort zur Vorsicht. Denn auch andere Studien haben gezeigt, dass Alkohol in Mundspüllösungen zur Entstehung von Krebsvorstufen in der Mundhöhle beitragen kann. Eine tägliche Anwendung kann daher nicht empfohlen werden. Das sollte man lieber auf Lösungen ohne Alkohol ausweichen. Zur Erhaltung der normalen Zahngesundheit empfehlen die meisten ZahnärztInnen aber sowieso keine Mundspülung. Wichtig ist vielmehr das 2-mal tägliche gründliche Zähneputzen und natürlich Zahnseide zur Reinigung der Zahnzwischenräume. Danach werden wir ja auch immer alle beim Zahnarzt gefragt. Und apropos Fragen. Habt ihr euren Arbeitgeber schon gefragt, ob ihr jetzt weniger arbeiten müsst? Ja, seit dem 1. Juli gilt der neue Gehalts- und Rahmentarifvertrag für Apothekenangestellte. Hat ja Conny Neth letzte Woche schon erzählt und mit diesem Vertrag sinkt ab dem 1. August 2024 die Wochenarbeitszeit von derzeit 40 auf 39 Stunden. Indirekt kann das eine Gehaltserhöhung bedeuten, wenn ihr ab dem 1. August nur noch 39 Stunden arbeitet, also eine Stunde weniger arbeitet, dann bleibt euer Gehalt natürlich gleich. Euer Stundenlohn steigt demnach. Wenn ihr ab dem 1.8. aber weiterhin 40 Stunden arbeitet wie bisher, dann würde sich euer Gehalt tatsächlich erhöhen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie das umgesetzt wird. Dafür müsst ihr in euren Arbeitsvertrag schauen. Steht da sowas wie, ihr arbeitet Vollzeit laut Tarif, dann bedeutet das, eure Stunden werden auf 39 reduziert. Gehalt bleibt gleich. Und auch ob die Gehaltserhöhung direkt greift, hängt von der Formulierung im Vertrag ab. Steht dort eine konkrete Summe, die dem neuen Tarif entspricht oder darüber liegt, dann ergibt sich nicht automatisch eine Erhöhung. Steht in eurem Vertrag aber sowas wie das aktuelle Tarifgehalt plus X und gibt es keine Klausel, die ausschließt, dass Tariferhöhungen automatisch übernommen werden, dann besteht Anspruch auf eine Erhöhung des Gehalts. Sicher ist es ganz gut, sich von der Gewerkschaft diesbezüglich beraten zu lassen oder direkt das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen. So, jetzt haben wir über die Sorgen von KundInnen gesprochen und über eure Gespräche mit euren ArbeitgeberInnen. Schauen wir uns in den letzten beiden Themen mal unser Warenlager an. Doxycyclin und Azithromycin könnten aktuell ein bisschen Platz im Generalalphabet bzw. im Kommissionierer schaffen, denn die sind nicht lieferbar. Die Deutsche AIDS-Hilfe sieht das als großes Problem, was die Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten angeht. Ich glaube, ich gebe beide Wirkstoffe bei uns auch ausschließlich für diese Indikation ab. Schauen wir uns jetzt mal die Lieferengpassliste des BfArM an. Da sind aktuell 4 Produkte gelistet. Die Doxyhexal-Tabs, die sollen bis Ende August knapp sein. Doxycyclin 100 und 200 von 1A Pharma sollen Ende Juli wieder lieferbar sein. Genauso wie Doxyhexal 200 Milligramm-Tabs. Alle 4 Engpässe sollen seit dem 25. Juni bestehen. Als Grund werden unzureichende Produktionskapazitäten angegeben. Auch die Lieferprobleme bei Azithromycin bestehen schon länger und offenbar auch langanhaltender. 8 Einträge gibt es zu dem Wirkstoff in der Lieferengpass-Datenbank. Überwiegend wird eine erhöhte Nachfrage als Grund für den Engpass angegeben. Die HIC Pharm GmbH spezifiziert diesen Grund und gibt einen mangelnden Bestand an Primärverpackungen an. Für die beiden Präparate Citromax 500 Milligramm und Citromax 250 Milligramm vom Pfizer werden zudem Alternativpräparate genannt, Aceteva 500 und Azithromycin Ratiopharm 250. Laut einer aktuellen Pressemitteilung der Deutschen AIDS-Hilfe sind die Lieferengpässe jedoch umfassender, als die BfArM-Liste es erahnen lässt. Kein Hersteller der beiden Antibiotika liefert derzeit in gewohntem Umfang, sagt Erik ten Werken, Vorstand der Vertretung HIV-kompetenter Apotheken. Schätzungsweise könnten nur noch 50% des Bedarfs gedeckt werden. In der Folge müssen nun mit Einschränkungen bei der Behandlung von Infektionskrankheiten wie Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis gerechnet werden. Denn laut der 2023 abgelaufenen S2K-Leitlinie, sexuell übertragbare Infektion, ist für die Therapie von Chlamydia trachomatis Doxycyclin die erste Wahl, Azithromycin in der Schwangerschaft. Erythromycin wäre eine Alternative. Laut der BfArM-Liste gibt es auch bei Erythromycin 3 Präparate mit Lieferschwierigkeiten. Je nach Indikation kann laut Leitlinie auch Ofloxacin eine Alternative bei einer Chlamydieninfektion sein. Für die Indikation Gonorrhoe wird Ceftriaxon empfohlen. Als mögliche Alternativen werden Ciprofloxacin, Ofloxacin oder Azithromycin in der Leitlinie aufgeführt. Auch für Ciprofloxacin bestehen laut BfArM-Liste Lieferengpässe. Gegen den Erreger der Syphilis gilt laut der Leitlinie Penicillin als Mittel der Wahl in allen Stadien der Erkrankung. Als mögliche Alternativen werden hier Ceftriaxon, Doxycyclin und Erythromycin genannt. Ja, und mit dem Emtricitabin Tenofovir Disoproxil-Engpass von Anfang des Jahres, also die Präexpositionsprophylaxe bei HIV, gäbe es nun bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres nicht mehr ausreichend Wirkstoffe zur Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen, schreibt die Deutsche AIDS-Hilfe. Es sei bedauerlich, dass Politik und Hersteller nicht die systemischen Probleme angingen, die immer wieder zu Lieferengpässen führten, sagen sie. Tja, ein Problem, das den Apotheken schon seit langer Zeit auf dem Herzen liegt und unter den Nägeln brennt. Lieferengpässe sind nervig und blöd, da sind wir uns einig, aber wisst ihr, was auch blöd ist? Wenn KundInnen ihre Medikamente zurückbringen, weil da was undicht war oder fehlerhaft. Ich finde, dann steht man immer so ein bisschen ratlos im HV. Ich glaube, mich persönlich stört das so extrem, weil wir Arzneimittel immer als hohes Gut behandeln und wenn wir was abgeben, wissen wir immer, das hat allerhöchste Qualität. Und dann stresst mich das so ein bisschen, wenn jemand eine ausgelaufene Metamizolflasche zurückbringt. Und das Beispiel ist jetzt gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, sondern aktuell Realität. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker verbreitet seit kurzem ein Informationsschreiben der Firma Zentiva. Darin geht es um Novaminsulfon, also Metamizol, Novaminsulfon 500 Milligramm pro Milliliter Lichtenstein und Metamizol Zentiva, auch 500 Milligramm pro Milliliter Tropfen. Metamizol ist ein Analgetikum, ein verschreibungspflichtiges, hat außerdem noch antipyretische, also fiebersenkende und sogar spasmolytische Eigenschaften. Eingesetzt wird der Wirkstoff daher bei starken Schmerzen, zum Beispiel nach Verletzungen oder Operationen, bei Koliken, bei Tumorschmerzen oder auch bei hohem Fieber, das auf andere Maßnahmen nicht anspricht. Der Wirkungsmechanismus ist bislang nicht vollständig aufgeklärt, es wird aber vermutet, dass die Wirkung sowohl auf zentralen als auch auf peripheren Effekten beruht. Seltene, aber schwere Nebenwirkung ist die Agranulozytose. Bei Verdacht auf diese Nebenwirkung muss die Anwendung sofort unterbrochen und ein Arzt kontaktiert werden. Die ist aber wirklich, wirklich selten. Im Großen und Ganzen ist Metamizol in unserem Land noch recht beliebt. Werdet ihr vielleicht bestätigen können, es wird wirklich häufig verordnet. Daher heute auch die Meldung über die undichten Flaschen. Es ist nämlich durchaus realistisch, dass das viele unserer KundInnen betrifft. Wie die AMK selbst erklärt, liegen ihr bereits über einen längeren Zeitraum hinweg zahlreiche Meldungen aus Apotheken vor, dass an der Außenseite der Tropfflaschen unterhalb des ungeöffneten Deckels weiße Pulverrückstände anhaften. Da der Belag auch am Tropfer sichtbar sei, werde eine korrekte Dosierung erschwert, heißt es. Außerdem wurde gemeldet, dass die Verpackung durchtränkt sei, die Flaschen sich nicht oder nur schwer öffnen lassen und dabei möglicherweise die Angaben von Verfall und Charge verwischt werden. Betroffen seien davon unterschiedliche Chargen sowie alle Packungsgrößen der genannten Produkte. Es soll sich nicht um reine Einzelfälle handeln, beispielsweise habe eine Apotheke allein 11 betroffene Flaschen gemeldet. Was bedeutet das jetzt für uns im HV? Hersteller Zentiva empfiehlt uns, die Packungen bei der Abgabe an die PatientInnen zu öffnen und die Flaschen auf Kristallisation am Flaschenhals zu prüfen. Der Fehler könne auftreten, wenn nach Gebrauch der Flaschenhals beim Verschließen der Flasche nicht vollständig trocken ist, heißt es. Wenn der Wirkstoff dann auskristallisiert, würden die Flaschen undicht, die Folge sei weitere Kristallisation. Eine weitere mögliche Ursache sei die Variabilität der Abmessung bei Flasche und Tropfer. In Einzelfällen könne es bereits vor der Anwendung zum Auslaufen und anschließender Auskristallisation der Lösung an der Flasche kommen. Das Risiko für die Gesundheit wird von Zentiva als niedrig eingestuft, weil rein symptomatische Anwendungsgebiete vorliegen würden. Das Phänomen werde weiterhin intensiv untersucht, um das Auftreten in Zukunft zu verringern. Das wäre wünschenswert. Bis dahin bereiten wir uns darauf vor, unsere KundInnen zu informieren und ihnen weiterzuhelfen. Zum Glück kostet Metamizol nicht die Welt. Stellt euch sowas mal bei teuren, kühlpflichtigen Artikeln vor. Horror. Das ist ja aber hier kein Horror-Podcast, sondern der PTA-Heute-Podcast, der euch auf die neue Woche vorbereiten soll. Ich hoffe, das ist mir diese Woche wieder gelungen. Ich wünsche euch eine ganz zauberhafte Woche, egal ob Urlaub oder Arbeit. Ich wünsche euch freundliche KundInnen und dichte Metamizol-Flaschen. Wenn ihr Lust habt, dann könnten wir uns nächste Woche wieder hören. Ich werde auf jeden Fall da sein, außer ich bin krank. Bis dahin, gehabt euch wohl.